Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Ich bin die Lara, 19 Jahre alt und bei mir sitzt...
Ich bin der Janik, auch 19. Und ja, willkommen zur ersten Folge unseres halbwichtigen Podcasts, ne?
Ja. Janik, weißt du, über welches Zitat ich in letzter Zeit viel nachgedacht habe?
Über welches denn?
Ich sag's erstmal. In den schwersten Zeiten ist innere Stärke etwas, was du dir selber gibst. Ich hab's falsch gesagt. In schweren Zeiten ist Hoffnung etwas, was du dir selber gibst. Das ist die wahre Bedeutung von innerer Stärke.
Klingt interessant. Von wem ist denn das Zitat?
Von Iro aus Avatar, Herr der Elemente.
Avatar, Herr der Elemente?
Ja.
Ah. Ja. Mensch. Klingt ja so, als wenn wir ein Thema für die erste Folge hätten.
Ja, und ich habe auch gehört, dass du auch ein ganz großer Fan von der Serie bist.
Liebe die Serie. Ich habe die das erste Mal als Kind gesehen, so, ich weiß nicht, mit 7 oder 8.
Das war ungefähr auch so der Zeitpunkt. Ich glaube, ich war ein bisschen älter, ich bin mir aber unsicher. Aber ja, und ich war damals auch schon ein Riesenfan davon.
Ja.
Und als ich älter geworden bin und mir die nochmal angeguckt hat, habe ich bemerkt, dass die Serie selbst für Erwachsene richtig gut sein kann. Oder halt alte Jugendliche.
Ja, also ich habe als Kind natürlich Fernsehen gesehen, da waren meine Eltern natürlich auch immer daneben.
Ja.
Und die haben die Serie auch irgendwie gefeiert.
Ja.
Ich weiß nicht, wie oft hast du die Serie in deinem Leben schon gesehen?
Ach Gott, 4 oder 5 Mal.
Echt, 4 oder 5 Mal? Da bin ich ein bisschen weniger tatsächlich.
Ja.
Ich habe sie halt einmal als Kind komplett gesehen.
Ja.
Dann habe ich sie vor einem Jahr, glaube ich, nochmal gesehen. Einfach nur so 10 Jahre später nochmal ein bisschen aufgefrischt. Und dann jetzt vor 1, 2 Monaten nochmal, weil ich einfach Bock hatte.
Ja.
Ja.
Eine wichtige Sache. Was macht denn für dich die Serie so besonders?
Ja, ich finde es... Also eine Sache, die wir jetzt ja auch schon gesagt hatten, war einfach, dass es einfach eigentlich eine Kinderserie ist. Also sie halt wirklich eigentlich bei jeder Altersgruppe gut ankommt. Weil sie auch einfach nicht nur eine Kinderserie ist. Also... Das habe ich jetzt falsch gesagt, aber normalerweise kennst du ja, Kinderserien sind etwas eher etwas flach gestaltet, also nicht mit so einer Tiefe. Und Avatar hat halt wirklich diese Tiefe. Du musst halt überlegen, dass das eigentlich wirklich eine Kinderserie ist, aber auch wirklich Dinge behandelt wie Krieg, Genozid.
Genau, sowas. Und diese Tiefe, die du angesprochen hast, kennst du das, wenn du ein Gedicht liest und irgendwie beim 5. Mal lesen dir was Neues auffällt?
Safe.
Das finde ich bei Avatar ist genauso.
Ja, ja, ja. So, ich habe es jetzt auch gemerkt beim Rewatchen, so viele Dinge, die ich als Kind überhaupt nicht verstanden habe, die haben jetzt auf einmal richtig gezogen.
Ich finde auch immer die, ist das ja, dass eine westliche Firma quasi ein Anime macht, im japanischen Zeichenstil und so weiter. Da denkt man ja auch zuerst, ja, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Aber ich finde, die haben das so gut gemacht, besonders, dass die einzelnen Bändigungsformen auch diese Kampfstile repräsentieren und so weiter. Und die Symbolik dahinter, die auch meistens japanischer Natur ist, wie zum Beispiel Moon Spirit und Wasser Spirit, also Mondgeist und Wassergeist, das Yin und Yang repräsentiert und das eine oder das andere nicht klarkommt. Ich finde diese Symbolik auch super gut in der Serie.
Ja, safe. Können wir gleich nochmal drüber reden.
Mhm.
Aber, also was du meinst, eine westliche Firma macht so ein Anime-mäßig. Mhm. Ich finde es auch gut, dass die Serie nicht dieses westliche Setting hat.
Ja, was sie ja in Koran das gemacht haben.
Oh,
ja, müssen wir nicht drüber reden.
Ich will eigentlich auch nicht über Korra reden. Ja, Korra habe ich auch nie gesehen. Ganz ehrlich, ich dachte so, es kann nicht besser werden als das, so, ne?
Ja.
So, ich hatte Angst, dass, wenn ich Korra sehe, einfach mein Ansehen so ein bisschen, Ansehen für die Serie so ein bisschen sinkt. Dabei, also für mich war also The Last Airbender einfach perfekt.
Ich fand's auch eine super Serie und perfekt würde ich nicht sagen, weil es gab einige Sachen, die ich persönlich nicht so gut fand. Also eigentlich eine Hauptsache, die ich nicht so gut fand, aber...
Ja, ich meine jetzt auch nicht so perfekt.
Ja,
also
genau.
Klar, also es ist schon eine der besten Serien überhaupt, würde ich jetzt mal behaupten.
Also
zumindest die ich gesehen habe. Mhm. Aber ich fand, es hatte einen perfekten Abschluss.
Mhm. Also es gab von Anfang an ein Ziel Und das war klar. Und es wurde beendet, als dieses Ziel erreicht wurde. Und ich finde, viele Serien beenden das nicht, wenn dieses Ziel erreicht wird. Und du dragen das einfach weiter, weil die Serie viel Berühmtheit hat.
Möchtest du jetzt etwa auf House of Scales anspielen?
Das machen so viele Serien, ja.
Ne? Ja, ja. Aber House of Scales ist jetzt so ein aktuelles Beispiel, weißt du?
Das stimmt.
Ja, okay, was stört dich denn? Lass uns da doch mal direkt reinsteigen.
Also, es gibt eine Sache, die mich ganz groß stört, die einfach wirklich objektiv gesehen schlecht gemacht wurde. Das ist die Romanzen in der Serie.
Das wäre auch ein Punkt, den ich ansprechen würde. Tatsächlich. Was mich gestört hat, guck mal, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber als Soccer und so, also als die Gruppe, Suki? Die Gang.
Oder wer?
Nein, als die Gang am Nordpol angekommen ist, sich Soccer ja in die Tochter des Stammesleiters da verliebt, die den Mondgeist innehat. Ich weiß nicht mehr, wie hieß sie nochmal, weißt du es noch?
Ach, gute Frage.
Auf jeden Fall.
Richtig große Avatar-Fans.
Ja, aber du weißt, welche ich meine, die mit den weißen Haaren, man kennt sie.
Ja.
Die dann stirbt, weil sie ihr Leben zurückgibt an den Mondgeist, nachdem Zhao miesen 31er gemacht hat. Ja,
that's rough, buddy.
Ja, das war richtig über. Ah, ja, okay. Das war echt.
Ja.
Nee, aber das Ding ist, er hat sich so in sie verliebt. Und es war voll süß, alles war gut, ne? Sie hat auch was für ihn empfunden, aber konnte nicht, weil sie schon jemand anderes versprochen war und so, ne? Aber sie haben sich ja trotzdem geküsst, die Stars, alles war alles war wunderschön so. Als sie dann halt quasi ihr Leben zurück an den Mondkreis gegeben hat, war mega sad. Aber, und das hat Sora auch mitgenommen.
Ja.
Das hat, glaube ich, jeden mitgenommen. Aber Sora ganz besonders halt.
Ja, ja, genau.
Und zwei Folgen später fängt er die Sache mit Suki an.
Ja.
Sagt dann erst so, ich kann nicht, lieg nicht an dir so, sondern...
Ja.
Und dann, ich glaube, das war sogar noch in derselben Folge, hatte sie dann doch wieder noch geküsst und so. Das war...
Ich glaube auch, dass das so war.
Das mit Suki war echt ein bisschen... Also, ich finde Suki jetzt gerade her nett so, aber ich finde, wie das zustande gekommen ist, war...
Also man muss einfach sagen, dass die Romanzen in der Serie nicht so gut gemacht wurden. Oder auch es gibt ja viele Toph und Soccer-Shipper.
Ja, habe ich gesehen, habe ich tatsächlich auch gesehen.
Einfach wegen dieser lustigen Dynamik, ne? Also Toph als starke, eher raue Frau, die Soccer, der ein harter Mann sein will, aber eigentlich ein weicher Bursch ist, da so. Und diese Dynamik, ich finde, das hätten die Schreiber am Ende wirklich so, dass die zusammenkommen.
Ich finde das, wenn wir jetzt gerade schon über Toph reden. Ja.
Hatten eine gute Dynamik, meiner Meinung nach.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen, ja, tatsächlich. Aber wo wir gerade schon über Toph reden, ich liebe es, wie sie mit ihrer Blindheit umgeht.
Ich finde es auch super gut.
Ich finde es auch so stark von den Machern einfach, dass sie... ein blindes Mädchen einfach zur stärksten Erdbändigerin überhaupt gemacht haben.
Ja.
Das ist einfach ein Power-Move.
Ja, genau. Ich finde es halt auch einfach super gut. Besonders, wie sie diese Elemente erlernt haben, ne? Das ist ja, alle haben das ja irgendwie von einem Tier erlernt.
Ja.
Bei den Wasserbändigern wird da nicht so genau drauf eingegangen, aber alle haben das von einem Tier erlernt und, wie Toph sich verlaufen hat und von diesem Erdmaulwürfen das Erdbinding beigebracht bekommen hatte.
Ja.
Und dass die halt das auch benutzt, um zu sehen und Vibrationen wahrzunehmen, finde ich auch eine richtig coole Idee.
Dieses Sehen durch Vibrationswahrnehmen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich hatte mal gelesen, Elefanten können sowas Ähnliches.
Oh, ich habe keine Ahnung.
Mensch.
Das ist eine gute Frage.
Aber jetzt, wo du gerade das schon angesprochen hast, es wird echt nie geklärt, woher die Wasserbändiger ihre...
Nee, genau.
Also wir wissen, dass Luftbändiger das von den Luftbisons haben, die Feuerbändiger von den Drachen und die Erdbändiger halt von diesen Dachsmaulwürfen.
Ja, genau.
Ja.
Aber von den Wasserbändigern wird das nie geklärt.
Nee, aber ich glaube nicht, dass sie es von Fischen gelernt haben.
Nee, vielleicht von dem,
von diesen Seemonstern?
Ja, die kommen ja ein, zwei Mal in den Serien vor.
Ja, also einmal da, wo sie auf dieser Kyoshi-Insel sind und einmal, als sie diesen Stangenpass passieren.
Ja.
Ich glaube, das waren die zwei Szenen. Ja, könnte sein, ne?
Aber man weiß es halt nicht.
Aber man hat die... Aber man hat diese Schlangenmonster auch nicht wirklich wasserbändigen sehen. Also du hast die Wasserspeien sehen, aber wirklich bändigen.
Ja, stimmt auch wieder.
Ich weiß nicht. Das Ding ist halt, haben sie es vom Mond gelernt?
Haben sie es vielleicht von den beiden Geistern gelernt?
Ja, ja, ja.
Ah, oh, wilde Theorie.
Weißt du, was ist deine Lieblingsstaffel?
Oh, gute Frage. Ich mache einfach mal ein Ranking.
Ja.
Wo ich muss ehrlich sagen, es ist so, so rückwärts. Also so dritte Liebste, zweite, zweitliebste, erste, drittliebste.
Für jetzt, mich. Jetzt mal hands down, so würde ich die auch ranken.
Also muss ich persönlich sagen, ich finde die erste Staffel war gut, um alle zu erstmal zu introducen. Also die, die von Anfang an dabei sind, erstmal zu introducen, den Charakter zu geben, zu zeigen, was sie drauf haben und was deren Teil in der Gruppe ist.
Ja.
Aber, und dann halt Aang, das Wasserbending beizubringen, wo er eh ein natürliches Talent drin hat. Das struggelt er nicht so mit wie mit Feuer. Also mit Feuer struggelt er ja wegen persönlichen Gründen, weil er Katara verbrannt hat. Oder Erdbending, wo er komplett Probleme mit hat.
Ja, Erdbending war wirklich ein Problem für ihn, einfach auch, weil es so ein bisschen das Gegenteil zur Luft hat, ist, ne?
Ja, genau.
Goku hat ja auch in dieser Rückblende erzählt, dass das Wasserbending für ihn eine besonders schwierige Herausforderung dargestellt hat. Ja, also ich würde es genauso ranken, weil, also klar ist das zur Einleitung richtig gut, aber es ist verdammt langatmig.
Ja, genau.
Also wirklich spannend wird es erst, nachdem sie am Nordpol angekommen sind.
Ja. Und trotzdem gab es da auch viele coole Szenen.
Natürlich, natürlich. Aber so wirklich, wirklich, wirklich relevante Szenen gab es dann eigentlich erst so am Ende.
Ja, und...
Nee, warte. Das stimmt so nicht. Relevant war natürlich total, wie Aang zurück zum nördlichen Lufthimmel gekommen ist.
Ja, ja, ja.
Und wie er dann da
die ganzen Leichen gefunden hat.
Seinen toten Lehrmeister.
Und seinen toten Lehrmeister, genau.
Ja, wie hieß er nochmal?
Mönch Gyatso.
Ja, Mönch.
Oder Gyatso.
Gyatso, ja.
Gyatso, ja. Ja,
irgendwie so. Ist ihm mal aufgefallen, dass Aang ja am Ende der Serie auch diese Kette trägt?
Ja.
Mega.
Mega cool, ja.
Mega, echt.
Was ich auch sagen wollte, diese Introduction von Iroh und Zuko in der ersten Folge finde ich auch richtig cool, weil Zuko komplett ernst und voll gestresst. Guck mal, das Leuchten, das muss der Avatar sein.
Er hatte recht,
aber Iroh dann so, entspann dich mal, trink ein bisschen Tee und so.
Ja, Iroh und sein Tee.
Ja.
Also, liebe ich. Also Iroh, wenn wir jetzt über Lieblingscharaktere reden, ist Iroh da ganz weit oben.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss ja auch sagen, Irohs Tee war für mich symbolisch immer so, steht für Entspannung und innere Ruhe. Die Iroh auch sehr stark in sich trägt.
Natürlich. Junge, Iroh ist so im Gleichgewicht mit sich selbst und der Welt einfach. Das ist echt krass. Und der hat wirklich... Am Anfang dachte man sich so, oh, wer ist dieser alte Mann?
Ja,
so, ne?
Genau.
Aber dann, nachdem man immer mehr seinen Background beleuchtet hatte, wurde eigentlich immer klarer, was er eigentlich für ein krasser Typ ist. Auch. Ja. Ich weiß gar nicht. Wen würdest du so als dein Lieblingscharakter bezeichnen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich persönlich habe eine sehr starke Affinität zu Sokka.
Echt?
Ja, ich muss einfach mal drüber reden. Sokka ist einfach das größte Brain in der ganzen Gruppe.
Ja,
safe. Also, und der kann zwar nicht bändigen, aber er trägt trotzdem so viel zur Gruppe bei und sein Struggle damit, dass er selbst denkt, dass er nicht viel zur Gruppe beitragen kann, weil er nicht gut kämpfen kann. Also er kann gut kämpfen, aber er kann nicht gut mit Bändiger mithalten, weil es einfach ein unfairer Vorteil ist. Aber dafür macht er es einfach mit seinem Verstand wieder wett, finde ich. Und persönlich finde ich diesen Charakter so begeisternd. Er hat auch immer gute Witze und alle sind oft genervt von ihm, aber im Endeffekt liebt man Sokka einfach.
Ja.
Das ist ein Charakter, den kann man nicht nicht mögen.
Ja, also ich finde Sokka mega lustig zu allem, aber er hat halt auch wirklich, er war derjenige mit den Plänen.
Ja, genau.
Und meine Lieblingsszene von Sokka ist ja wirklich, wo er dieses eine kleine Ding da jagen will, um es zu essen, und dann diesen, diesen Erdspalt reinfällt.
Weißt du, was meine Lieblingsszene von Sokka ist?
Welche denn?
Da, wo die in dieses Feuernationsstück gehen.
Ja.
Und Sokka diese überspielte, komplett verarschende Version von sich selbst sieht. Und dieser dann Tipps gibt, wie man besser er ist.
ja, ist jetzt.
Ja.
Ja, es war mega. Aber auch gut, wo wir gerade schon von Sokka in der Feuernation reden, wie er Aangs Vater gespielt hat, als Aang diese Akademie besucht hat.
Oh ja, voll gut.
Das war mega lustig. Die Bart hat er ja nochmal rausgeholt, als Aang nicht schlafen konnte wegen der Invasion und so.
Ja.
Um dann ein bisschen den Therapeuten zu spielen.
Wollen wir mal darüber reden, was unsere Lieblingsfolgen und was unsere Nicht-Lieblingsfolgen sind?
Oh, genau, Folgen jetzt.
Wenn du einen im Kopf hast. Ich habe immer einen im Kopf, die ich nicht so mag.
Also ich mag das Ganze mit Jet nicht.
Ja, ich gebe dir auch recht, das wäre auch lower auf meinem Ranking, aber ich habe tatsächlich noch eine Folge, die lower bei mir ist.
Welche das denn?
Auf Englisch weiß ich den Namen, The Great Divide.
Okay.
Das ist die, wo die diese beiden Tribes haben, also die beiden Leute.
Oh,
und
ja, und dann
die müssen Fleisch, die... Jetzt sind die ein Vegetarier und dann müssen die da durch.
Die müssen durch diesen Canyon, weil sie auf der Flucht sind.
Ja, genau.
Und dann verarscht Aang sie am Ende, indem er meinte, sie erkennt ihre Vorfahren. So.
Ja.
Ja. Ja.
Die Folge fand ich nicht so gut.
Die Folge war auch... Oh, die war...
Ich finde, die hat sich ein bisschen hingestreckt und dieser Konflikt ist im Endeffekt...
nicht relevant eigentlich.
Eigentlich echt überhaupt nicht relevant.
Ja, ich habe mich als Kind vor diesen Canyon-Krabblern gegruselt, ne?
Welche?
Die, die dann da angekommen sind, weil sie...
Oh, die fand ich auch so schlimm.
Weil sie ja Essen mit reingenommen haben, was sie eigentlich nicht durften, die Canyon.
Ja, die fand ich auch so schlimm.
Ja, ich habe das jetzt vor ein paar Monaten gesehen, ich find's immer noch eklig.
Ja, also...
Die sind echt eklig gemacht, jetzt mal for real.
Ja.
Ja, ganz ehrlich, bevor wir gerade schon, also wir sind da jetzt ja schon weiter, aber wenn wir nochmal auf diese Tiefe dieser Serie zurückkommen.
Ja.
Junge hat diese Serie mit meinen Emotionen gespielt.
Auf jeden Fall.
Also, echt krass. Vor allem das Ganze, als die Gang unten in dieser Bücherei waren, mit diesem Eulengeist, die Sandbälle dann einfach aber geklaut haben.
Ja, aber das ist so schlimm.
Oh, das war... Oh, und weißt du, die Szene, wo Momo sich in diesen Fußabdruck von Appa reinlegt.
Oh, das war so traurig.
Oh, es war anders belastend.
Die Folge, muss ich ja sagen, viele, also es ist halt eine Filler-Folge, aber es ist die beste Filler-Folge, die ich je gesehen habe.
Weißt du, wo Momo in Ba Sing Se unterwegs ist.
Hier, Stories von Ba Sing Se hieß
das. Ach so, ja, stimmt,
und
ja.
Und wo die verschiedenen Charaktere immer zeigen. Junge. Das ist im Endeffekt nur, um zu zeigen, dass Zeit vergeht, was halt eine Fehlerfolge ist.
Ja.
Aber das haben die so gut gemacht. Die haben die einzelnen Stories von den Leuten erörtert. Und ich finde, die hätten das mit Iroh beenden sollen und nicht anders.
Haben sie es nicht mit Iroh beendet?
Nein. Das denkt man, weil es so sein sollte.
Ja, aber Iroh war echt deep.
Ja, wie auch wie er jedem Hilfe gibt und so weiter und singt auch noch dem Kind das Lied vor, was er nachher am Grab seines Sohnes singt.
Das ist echt...
Das ist echt hart.
Also Iroh hat eine richtig krasse Tiefe in der Serie.
Ja.
Was noch, das war off-topic, ich sag viel zu oft Junge. Das könnte man echt falsch verstehen. Weil ich benutze so Junge und Jungs benutze ich immer so als Unisex-Ding.
Ich weiß ja nicht.
Ja, aber das weiß natürlich nicht jeder so. Aber das wollte ich nochmal klargestellt haben, dass das jetzt hier nicht irgendwie...
Ja, ja, ich weiß.
Ja. Gut.
Man merkt auch in der Folge besonders, dass Iroh so eine gute Seele ist. Jemand möchte ihn ausrauben und er zeigt, wie man ordentlich kämpft und nimmt entwaffnet ihn einfach.
Ja, Iroh wird eigentlich durchgängig von allen unterschätzt.
Ja.
Also alle sagen so, ah, oh, Vollzauber in der Feuernation, ah, oh, er ist gescheitert bei Ba Sing Se, dies, das. Das Ding ist ja,
er... Ich würde auch nicht wirklich sagen, dass er gescheitert
ist. Das wollte ich gerade sagen, er ist nicht gescheitert. Er hat abgebrochen, weil...
Er ist emotional zusammengebrochen wahrscheinlich, weil sein Sohn gestorben ist.
Verständlich.
Verständlich. Glaubst du, das war sein lebensveränderter Moment oder glaubst du, da gab es noch was anderes? Weil nee. Er war ja ein ganz großer Kriegsherr.
Ja, er war krass. Er war Kronprinz.
Also er war, also man muss ja auch sagen, er war schon immer eine gute Seele. Er war ja der letzte Drachentöter, aber er hat die Drachen ja bewahrt.
Ja. Da ist aber auch die Frage, kam das vor Basingsee oder nach Basingsee?
Ich glaube, das kam davor.
Wenn es davor kam, dann würde ich auf jeden Fall sagen, der Wendepunkt kam schon vorher.
Ja, weil man muss ja auch sagen, wenn es danach kam, muss man ja mal überlegen, er war ja der große Drache von aus dem Westen.
Ja, müsste eigentlich vorher passiert sein, ne?
Es müsste eigentlich vorher. Ja. Und um so viel Ansehen zu bekommen, um so ein General zu werden, musst du, glaube ich, auch schon einen Drachen getötet haben.
Ja, ich weiß nicht. Haben wir irgendeinen anderen General kennengelernt in der Serie? Ich glaube nur so Kommandanten, so mit Zhao und so, oder?
Zhao war General, oder nicht?
Nein, General Zhao. Der war auf jeden Fall nicht auf demselben Level wie Iroh.
Iroh war ja Großadmiral, nein, der war High General. Wird das so klar in der Serie gesagt?
Na, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass Zhao immer noch unter Iroh stand.
Ja, auf jeden Fall.
Also vom Rang her, nicht vom... nicht vom... Ja, wie sage ich das jetzt? Nicht vom... Stärke-Level her. Also ja. Da ist er eben auch wahrscheinlich unterlegen.
Auf jeden Fall unterlegen.
Was ich ein bisschen schade fand, oder was heißt schade? Ich hätte gern mehr von Zhongzhong gesehen.
Zhongzhong?
Ja, er war ja der erste Deserteur in dem Ganzen.
Ja, ja, ja.
Und es wird ja so gut wie gar nicht beleuchtet eigentlich.
Ja, eigentlich nicht. Und er kämpft auch gegen die Feuernation, beziehungsweise ist nicht im Frieden mit denen wirklich.
Nein, er ist ja auch Teil des Weißen Lotus, genauso wie ja. Iroh, genauso wie Bumi, genauso wie Paku und...
Ach, stimmt.
Wie heißt der Schwertmeister nochmal von Sokka, der aus der Feuernation?
Das hast du mich schon mal gefragt, als wir drüber geredet
haben. Ja, ich vergesse seinen Namen immer, aber er war auch cool. So von wegen seiner Einstellung, ja, wieso sollte das die Schwertkunst einem bestimmten Volk
ja.
zustehen und nicht allen?
Oder wie er auch... Sokkas Kreativität wertschätzt, die Fläche zu benutzen und ihn damit blind zu machen. Dass ja. Sokka vielleicht nicht so ein gutes Schwertdings hat, aber dafür Kreativität benutzt.
Aber ich war so traurig, als... Ja, das... Auf jeden Fall. Aber ich war richtig traurig, als Sokka dieses Schwert verloren hat.
Ja, oh, das war so schlimm.
Hat er es in die Comics wiederbekommen oder gar nicht?
Das weiß ich nicht.
Ah. Aber die Comics habe ich da ja nie gelesen. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie irgendwo finde.
Ja, ich muss sie eigentlich auch nochmal lesen.
Ja. Aber was ich sagen wollte, er hat ihn ja, also der Schwertmeister hat ja auch Sokka so quasi. Nein, das habe ich jetzt falsch angefangen. Also als der Schwertmeister meinte so, mal die Landschaft.
Ja.
Und Sokka diese richtig scheiße gemalt hat und einfach noch so einen Regenbogen dazu gemalt hat. Das war auch Comedy Gold.
Wo wir schon über den Schwertmeister geredet haben, weißt du, was ich auch noch richtig cool in Avatar finde? Die Kampfszenen.
Ja.
Ich finde, jede ist wirklich sehr unique und hat ihren eigenen Flavor. Es ist nicht immer dasselbe, es sind nicht immer irgendwie Schwertkämpfe oder sonst was, sondern jeder hat ihren eigenen Flavor. Und als zum Beispiel Katara und Sokka gegen Ty Lee und Mai gekämpft haben und wir dann zum ersten Mal diese Chi-Blocker Style von Ty Lee sehen und dass Katara da dann komplett hilflos ist und Sokka auch gelähmt wird und das ist auch so eine einzigartige Kampfszene. Ich finde, jede Kampfszene ist richtig cool und richtig einzigartig.
Diese Chi-Blocker-Fähigkeit hat sie dann ja auch zum Ende in die Kyoshi-Kriege reingebracht.
Ja, genau.
Mieses Power-Up.
Ja. Stimmt, die Kyoshi-Krieger sind ja auch... Es gibt ja wirklich wenige, die mit Bändiger mithalten können. Ty Lee und Mai sind welche davon. Und ich glaube, manche von den Kyoshi-Kriegerinnen.
Ich glaube, Sugi kann es auf jeden Fall.
Ja, Sugi auf jeden Fall. Halt die Kyoshi-Kriegerin noch.
Ja. Das ist fraglich. Wenn sie so gut wären, wären sie nicht gecaptured worden.
Na, es... Es gibt halt immer einen größeren Fisch, ne?
Na, ja, locker. Ja. Okay. Also, mein Lieblingscharakter Um jetzt mal darauf zurückzukommen. Ich denke, mein Lieblingscharakter ist wirklich einfach Zuko.
Ich wusste, dass das kommt.
Weil er wirklich diese krasse Entwicklung vom, oh, ich brauche meine Ehre zurück, ich muss den Avatar fangen. Mhm. Meine Ehre kann mir nur mein Vater zurückgeben, zu meiner Bestimmung ist es, den Avatar zu helfen und dich zu stürzen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und Ehre ist nichts, was man, was einem jemand geben kann, sondern was man sich selbst irgendwie
verdienen muss, ja.
Diese Entwicklung, die er hingelegt hat, die sich auch wirklich so durch diese Serie durchzieht, was ich ja auch irgendwie einfach mal anmerken muss, ich glaube nicht, dass wirklich alle Menschen in der Föderation einfach böse sind.
Natürlich nicht. Das sieht man doch an Iro, das sieht man an Zhongzhong.
Sieht man an Zhongzhong. Aber auch allgemein diese Dorfbewohner, die sie allgemein treffen auf ihre
Reise. Ja, alle eigentlich recht nett. Aber man hat die eindeutige Feuernation-Propaganda gesehen.
Ja, man hat die Propaganda in der Schule gesehen, als Aang in die Akademie gesteckt worden ist. Von wegen so, Zusehen hat den Kometen benutzt, um die Armee der Luftnomaden zu vernichten.
Und Aang, die hatten gar keine Armee.
Hatten sie auch nicht. Nee. Sie sind Nomaden, das sind friedliche Menschen. Warum sollen sie eine Armee haben? Es ist einfach echt krass, was da wieder getrickst worden ist.
Ja.
Das Ding ist, den Leuten wird ja auch erzählt, dass sie den Krieg führen, um die Größe ihrer Nation mit dem Rest der mit dem Rest der Welt zu teilen. Und das ist ja gar nicht so.
Nee.
Aber das wird ihnen so verklickert einfach, also den Leuten der vollen Nation.
Ja.
Und das realisiert Zuko dann ja auch relativ schnell. Oh Mann, sie hassen uns und
der
Krieg ist scheiße. Ich glaube, das erste Mal, wo das wirklich gekickt hat, war, als er in, war schon in Ba Sing Se, wo er auf diese eine, das war in Ba Sing Se, wo die eine zu ihm in den Teeladen kommt, also bevor Iwo seinen eigenen Teeladen aufgemacht hat, sondern noch da gerade als, Assistent da irgendwie angefangen hat, kommt, hat die einen Namen?
Ja, hat sie.
Er kommt sehr dazu und,
ich wusste den auch mal.
Zeigt Zuko so ihre Narbe von der vollen Nation, erzählt ihr so ein bisschen, also erzählt ihm ein bisschen ihre Geschichte und so.
Ja.
Und da ist, glaube ich, so das erste Mal, wo er realisiert, oh Mann, die vollen Nation ist scheiße.
Ja, aber man, weißt du, woran man sieht, dass in Zuko schon immer ein guter Mensch gesteckt hat?
An den Kindheitsflashbacks?
Genau, und zwar, als er das erste Mal auf ein Meeting mit seinem Vater mitgebracht hat, was auch den Grund dafür ist, dass er überhaupt gebanished wurde, sagt er, wir können die Soldaten nicht opfern, das wäre gemein, das ist nicht das, was die Föderation tun sollte.
Ja.
Und da hat er halt sich gegen den General oder beziehungsweise, wie der Feuerlord das gesehen hat, gegen seinen eigenen Vater aufgebracht.
Ja, weil es halt in seinem Kriegsmeeting passiert ist.
Ja, genau.
Und das ist echt herbe, trotzdem nicht gegen einen 13-jährigen jungen Admikai-Duell austragen, gegen deinen eigenen Sohn auch noch.
Als Feuerlord. Als einer der stärksten Feuerbändiger, die es gibt.
Und Zuko wollte ja nicht mal kämpfen.
Zuko wollte nicht kämpfen gegen seinen Vater, Zuko wollte gegen den General kämpfen.
Ja, stimmt. Aber er wollte ja nicht gegen seinen Vater kämpfen.
Ja, genau.
Und sein Vater sollte eigentlich auch nicht gegen seinen Sohn kämpfen wollen. Aber ja, die Familie ist eh ein bisschen krank.
Ach, das sind Feuernation-Sitten.
Ja. Wo wir da gerade schon drüber reden, Zuko sagt ja auch zu Aang, nachdem er Aang quasi gebeichtet hat, dass sein Urgroßvater Zuseen halt Jagd auf die Drachen gemacht hat, um, also aus Prestigegründen, meint, dann hat er gefragt so, oh, nee, warte, wie war denn das? Er hat nicht gefragt, sondern meinte so, ja, aber der letzte Drache wurde schon von meiner Geburt getötet, von meinem Onkel Iro halt.
Ja.
Und er so, oh, ich dachte, dann Aang so, ja, oh, ich dachte, dein Onkel wäre so ein guter. Er so, ja, er hatte so eine beschissene Kindheit, das ist Familientradition bei uns.
Ja.
Ist halt echt krass, so, ne?
Wann glaubst du, ist Zukos innere Transformation wirklich so zu Ende, dass er hundertprozentig so Teil von Team Avatar quasi ist?
Wann die hundertprozentig zu Ende ist?
Wann er wirklich 100% bei der Sache dabei ist und die wirklich unterstützt.
meinst, wann in seinem Kopf der Wendepunkt dazu
kam? Ja, genau.
Ich denke, das war...
Ich meine nicht mal, wann, obwohl ich meine nicht mal wirklich, wann der Wendepunkt erst kam, sondern eher, wann er wirklich alles raus hatte, was er eigentlich gegen Hass gegen die Gruppe haben sollte und was er gegen Vorurteile gegen die Gruppe haben sollte.
Sehen, was für eine Gruppe jetzt?
Gegen die Avatar-Gruppe.
Warte, was?
Wann das wirklich alles... Er hat die ja gehasst, er wollte unbedingt Avatar schnappen und die haben immer seine Pläne vereitelt. Ja. Wann ist das alles aus dem Kopf raus?
Weil also ich denke...
Zeit. Man geht ja nicht von heute auf morgen darauf.
Also, er war ja schon kurz davor in Ba Sing Se, nachdem er Appa befreit hat und so dieses starke Fieber hatte, weil er halt so krass wie seine innere Moral quasi ein bisschen...
Ja, genau.
Angekämpft hat. Er war ja... Wäre Azula nicht das irgendwie noch dazu gekommen, dann wäre er da schon auf die Seite gewechselt. Mhm. Aber ich denke, dass wirklich, dass er 100% überzeugt ist, dass er sich Team Avatar anschließen muss, war, nachdem er zurück in die Vorderung gekehrt ist, gemerkt hat, okay, jetzt habe ich alles, was ich eigentlich haben möchte, aber ich bin trotzdem nicht glücklich.
Ja, ja, ja.
Das und nachdem er quasi das Testament von Susan gelesen hat, erfahren hat, dass sein anderer Urgroßvater Avatar Roku war. Und ich denke, da kam, dann hatte er auch verinnerlicht, dass er halt auf der falschen Seite steht. Nach seinem Gespräch mit Iroh im Knast auch nochmal, wo Iroh ihm dann dieses Hatai gibt, was der Kronprinz trägt und so. Ich glaube, da ist er hundertprozentig überzeugt gewesen.
Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Was ich auch nochmal sagen wollte, wenn wir schon über Zuko reden, ist dieser Endkampf mit Azula nachher.
Ja.
Ich finde, der ist symbolisch so gut. Blau gegen Rot ist erstmal wunderschön. Mhm. Also dieser Kampf sieht wunderschön aus. Diese Stille im Hintergrund, man merkt, dass es ernst ist.
Mhm.
Und
warte mal kurz. Okay, was? Ja, erzähl weiter.
Man merkt, dass es wirklich ernst wird und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Genau, dieses letzte Agni-Kai. Man merkt, Zuko ist mental viel stärker geworden und ist viel besser geworden. Und Azula wird mental immer schwächer und schwächer. Und
ich glaube, der Knackpunkt dafür, dass ihre Züge so angeknackst ist, war einfach, dass Mai und Tali sie verraten haben, in Anführungszeichen verraten haben.
Ich glaube, das trägt auf jeden Fall einen größeren Teil dazu bei. Und zwar dachte sie auf jeden Fall, also ich glaube nie, dass Mai und Tali jemals wirklich stark hundertprozentig auf ihrer Seite waren.
Ja.
Aber ich glaube, das waren so wirklich die einzigen Freundinnen, die sie noch hatte.
Ja.
Und dann haben sie die noch verlassen. Ich glaube, das hat so den Klick gemacht. Niemand mag mich wirklich. Ja. Ich kann niemandem vertrauen.
Und das hat, diese Prägung hatte sie ja schon nach der ganzen Geschichte mit ihrer Mutter, dass ihre Mutter sie
nicht so
sehr geliebt hat. Also ihre Mutter sagt ja sogar, dass irgendwas mit ihrem Kind falsch ist, dass sie sie irgendwie so ein bisschen als... Also nicht nur so ein bisschen, sondern halt wirklich wie so ein... Na, bei dem Satz habe ich falsch angefangen. Dass sie Azula wirklich wie so ein Monster ansieht quasi.
Ja.
Azula ist ja auch irgendwie ein bisschen schief. Das kannst du mir nicht erzählen.
Ja, das stimmt schon.
Aber was man ihr auf jeden Fall anerkennen muss, ist, dass sie eine wahnsinnig starke Bändigerin ist.
Jahrelanges Training der Präzision.
Ja, das Gespräch, was wir ja eben gerade schon mal auf dem Podcast hatten, wo ich meinte, so ja, eigentlich finde ich das irgendwie unlogisch, dass Zukos rote Flammen die blauen Flammen nicht überwiegen, weil die blaue Flamme, ja, also der blaue Teil der Flamme, ja, eigentlich kälter ist als der rote Teil der Flamme.
Ja, genau.
Und da hattest du ja schon ein logisches Argument gebracht, was mich komplett überzeugt hatte. Kannst du es nochmal wiederholen für alle?
Natürlich kann ich das. Das war nämlich, dass die blaue Flamme im Feuer zwar kälter ist, aber man ja überlegen muss, dass es in den Flammen von zum Beispiel Zuko gar kein Blau gibt und es kein traditionelles Feuer ist. Sobald es etwas anzündet von Azula, wird's rot und sobald Zuko irgendwas damit anzündet, wird's auch rot und halt mit diesem blauen Kern, was bei Azula denn genauso aussieht. Also glaube ich, dass es einfach ein symbolisches Zeichen ist und nicht wirklich was damit zu tun hat, dass wo die heißeren Stellen im Feuer sind.
Ja, ich glaube, sie wollten Azula einfach nur was Besonderes
geben. Ja, genau, sie wollten ihr was Besonderes geben und halt, was sollst du sonst machen als blaues Feuer?
Ja, das blaue Feuer sieht aber auch cool aus. So
im also, ja, genau deshalb. Blaues Feuer sieht einfach cool aus.
Ja, aber auch... Ja, sieht einfach cool aus. Oh, es passt auch einfach ein bisschen so zu ihrem Charakter. Sie ist ja ein bisschen so die kühlere.
Sie ist eine kalte, ja.
Ja, sie ist eine kalte. Es ist krass. Aber was ich Azula auch noch anerkennen möchte, ist, bei ihrem Abnikai mit Zuko am Ende ist sie ja schon psychisch komplett durch. Ja. Aber sie schafft es trotzdem noch, Blitz abzufeuern, was unglaublich viel Konzentration erfordert.
Ja, genau.
Und sie macht es einfach trotzdem.
Und sie macht es trotzdem. Und dann hat sie auf Katara gezielt. Und dann hat Zuko sich davor geworfen und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, was für ein herzensguter Mensch Zuko ist.
Ja, war das vorher schon klar.
Aber da kriegt man das einfach nochmal so richtig stark mit.
Ja.
Da wird eindeutig gesagt, ich meine, wie lange kannten sie sich? Ein Monat? Bisschen mehr? Bisschen weniger?
Ja, kommt hin, glaube ich.
Die kennen sich für so lange, also als Freunde, davor waren sie Feinde, und die kennen sich so lange und Zuko wirft sich trotzdem für sie in einen Blitz, wo er weiß, das könnte tödlich sein, wenn er nicht perfekt agiert.
Hat er den Effekt auch nicht, weil er einfach nicht
genau.
Er konnte nicht so schnell reagieren.
Genau, und einfach nur weil Katara diese super starken Heilfähigkeiten hat, konnte sie ihn noch retten. Ich glaube, sonst wäre er weg.
Ja. Aber Azula hat ja auch bewusst auf Katara gezielt, weil sie wusste, Zuko macht sich kaputt, wenn sie auf ihn zielt.
Ja.
Er hat ja auch gesagt, so, hast du Angst, dass ich sie umleite, dies, das.
Ja, ja.
Was ich noch sagen wollte, bevor ich das vergesse. Bevor sie das Abnikai haben, also als Zuko und Katara quasi die Krönung von Azula unterbrechen, sagt sie ja auch so, ja, ein Abnikai, was schon lange überfällig ist, kleiner Bruder. Wo ich mir denke so, halt, warte, ist Zuko nicht zuerst geboren? Ist das jetzt ein Serienfehler oder ist das einfach reine Provokation?
Das ist eine gute Frage. Das Ding ist ja auch,
ich glaube, das ist Provokation.
Ich glaube nämlich auch, weil man sieht ja auch diesen Shot, Azula sitzt oben auf ihrem Thron und Zuko unten.
Mhm.
Und das heißt, er ist quasi unter ihr. Und so sieht sie ihn auch.
Mhm.
Deshalb sagt sie, glaube ich, kleiner Bruder.
Mhm. Ja, ist reine Provokation auf jeden Fall.
Wo du schon ein kleines Missverständnis angesprochen hast, habe ich auch noch eine Sache. Das ist so was in der Serie, das ich selbst beim vierten Mal gucken nicht ordentlich verstanden habe. Zuko sagt, nee, nicht Zuko, Sokka sagt auf dem Schiff, als sie alle besiegt haben, so, jetzt übernehmen das Steuer. Und Toph sagt dann so, ja, lass eine Blinde Steuer übernehmen. Und ich frage mich, ob Sokka wirklich Suki gemeint hat oder Toph angesprochen hat und dann so gesagt hat, ich habe mit Suki geredet.
Ja, ich glaube dass die das so offen gelassen haben, ist ja quasi, ich glaube, es war schon intended, dass sie das so offen gelassen haben.
Ich weiß halt nicht, ob Sokka das jetzt ernst meint, dass mit Suki geredet hat oder wirklich aus Versehen mit Toph geredet hat.
Ich glaube, er hat schon Suki gemeint.
Ich bin mir da unsicher, weil Sokka ist alles möglich.
Ja, okay, ja.
Können wir mal darüber reden, dass Toph einfach Metallbändigen erfunden hat?
Ja. Das ist krass, aber im Endeffekt, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hatte, aber im Endeffekt... Wer hat das mal gesagt, dass Metall im Endeffekt nur veredelte Erde ist? Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat.
Genau wie Metall ist, das ist einfach nur veredelte Erde. Wer hatte das gesagt? Ich kenne das, das hat auch jemand gesagt.
Das hat irgendwer ganz Wichtiges gesagt, glaube ich.
War das Iroh? Ich glaube, das war Iroh, als der Zuko das Blitzbändigen bringen wollte.
Ja, 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 ja.
Und er dann die verschiedenen Elemente erklärt.
Ja. Nein.
Sicher, weil er erklärt, wie Wasser Push und Pull ist und so weiter und wie Blitz quasi Teil vom Feuer ist.
Ja, ja.
Okay. Und dann erzählt er, wie Metall eigentlich auch ein Teil der Erde ist.
Ja, ich glaube schon.
Ich glaube, das war so. Und weißt du, was ich auch gut finde?
Mhm.
Es liegt nicht daran, dass Toph irgendwie eine Mary Sue ist, also diese Fähigkeit einfach so geschenkt bekommen, ohne irgendwelche Erklärung. Es ist einfach, weil sie zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und richtig konditioniert ist. Sie ist halt blind und kann sonst nicht sehen. Sie erkennt in diesen Kasten, warum kann ich denn so ein bisschen merken, weißt du? Und dann denke ich, wenn ich hier was merken kann, kann ich es ja vielleicht auch bändigen.
Ja.
Und das macht sie nicht besonders, sondern einfach nur schlau. Und das hätte jeder Erdbändiger, der diese Fähigkeit hat, sein können. Aber Toph war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das finde ich einfach erstaunlich, dass die den Charakteren einfach nicht so Fähigkeiten hinterher werden. Das finde ich auch gut so.
Ja, muss, sonst ist die Serie nicht so gut.
Ja, genau.
Also, es gibt genug Serien, wo der Hauptcharakter auf einmal so aus dem Nichts ein Power-Up bekommt.
Ja.
Das ist einfach nur schwach.
Ich finde es auch überhaupt nicht gut.
Und dieses durch...
Was übrigens auch in Avatar der Fall ist.
Was?
Aang bekommt von der, Löwenschildkröte die Power, Leuten die Bändigungskraft zu nehmen.
Ja, er bekommt das Wissen. Die Power dafür hat er sich ja selbst...
Ja, aber er bekommt das Wissen dafür. Also es war schon so ein Moment, der hat mir auch nicht so da gefallen.
Oh, da müssen wir mal drüber reden. Aang ist zutiefst davon überzeugt, dass er niemanden töten kann. Das geht so tief gegen seine Moral.
Ja.
Aber selbst die Avatar Yang Shen, also die luftbändigeren Avatarin vor ihm, hat ihm gesagt, dass er das machen muss.
Ja. Weil, aber ich fände das auch wär ein wichtiger Konflikt gewesen, weil was sollte Aang anderes tun? Und deshalb finde ich, ist das so ein einfacher... Es wurde sich da einfach so rausgewieselt und der Konflikt wurde nicht, also der Konflikt wurde gut dargestellt, aber der Konflikt wurde dann im Endeffekt durch eine höhere Macht halt gelöst.
Ich finde es auch krass, wie halt quasi gesagt wird, also diese ganz alten Luftnummern haben sich ja quasi von der Welt gelöst, haben darin so ihren Frieden gefunden.
Ja.
Dass das für den Avatar nie eine Option ist, dass er zu 100% der Welt verpflichtet ist.
Ja, genau.
Und, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal ein bisschen ernst sein wollen, also jetzt mal auch ein bisschen weg von dieser Serie kommen wollen, so wirklich gegen seine innere Moral zu handeln, weil es einfach das notwendige Übel ist, ist extrem schwer. Du liest es damit ja... Es ist
unmöglich. Ich würde persönlich sagen, für mich persönlich wäre es unmöglich.
Weißt du, eine historische Person, die das gemacht hat, ist einfach Dietrich Bonhoeffer.
Erläutere.
Dietrich Bonhoeffer war Pastor, Theologe zu Zeiten des Nationalsozialismus.
Ach, ja.
Und er war Teil der Bekennenden Kirche, war Teil des Pfarrernotbunds und so, also war richtig die Opposition, nachdem halt die deutschen Christen die evangelische Kirche in Deutschland übernommen haben. Und er war der Überzeugung, dass die Kirche den Staat legitimiert und in denen der Staat quasi die Kirche verneint, sich selbst verneint und sowas. Und meint halt auch immer, dass der Staat, nicht der Staat, die Kirche, den Staat auf seine Verantwortung hinweisen muss und sowas. Also sie halt sich nicht komplett aus der ganzen Sache raushalten können. Und wenn das alles irgendwie nicht klappt, muss man dem Rat in die Speichen fallen. Und das hat sich bei ihm dadurch geäußert, dass er dem aktiven Widerstand um General Canaris, heißt er, glaube ich, angeschlossen hat. Und dann quasi wirklich Gewalt nicht verübt hat, aber bewusst zugelassen hat, was so krass gegen seine eigenen Prinzipien gegangen ist und dass er es trotzdem in Kauf genommen hat, weil er wusste, es ging nicht anders mehr, ist echt krass.
Also was unterstützen oder zulassen, wenn für ein größeres Wohl ist, könnte ich glaube ich auch, aber ich glaube, ich könnte selber niemals irgendwen verletzen.
Ja, es ist eine immense Schuld, die du dir da auflädst mit. Ja, also sie haben sich damit wirklich um diesen Konflikt geschlichen, indem sie einfach diese Löwenschildkröte zu Aang geschickt haben und gesagt haben, so, oh, energiebändigen.
Ja, das war. Und ich hätte es cool gefunden, hätte Aang eine Entscheidung treffen müssen. Entweder er nimmt ihn halt fest, aber es ist immer möglich, dass er irgendwie ausbricht, irgendwie Wachen da ihn mögen und sich deshalb da reinschleichen und ihn frei holen. Oder
ob also er selbst wenn sie ihn aber selbst wenn sie ihn frei holen, hat er ja keinen Nutzen mehr für sie, weil er ja nicht mehr bändigen kann.
kann nicht mehr bändigen.
Das ja, stimmt. Aber was, aber nichts anderes hat ihn mächtig gemacht.
Da würde ich dir widersprechen.
Welche Kraft hat er denn jetzt, ohne diese Position zu haben?
Er kann Menschen überzeugen.
Kann er Menschen überzeugen oder haben das seine Vorgänger für ihn gemacht?
Er war, das ist eine gute Frage, aber trotzdem wird die, werden trotzdem noch sehr viele Soldaten zu ihm stehen.
Ja.
Und er wird trotzdem noch viele Leute überzeugen können.
Er ist aber kein starker Anführer mehr in dem Sinne. Doch. Er kann also, sie im Krieg nicht mehr an vorderster Front anführen.
Nee, das stimmt.
Und deshalb, selbst wenn da eine Rebellion passieren würde, was ich nicht glaube, weil ich halt immer denke, dass die Menschen der Feuernation nicht wirklich böse sind. Außer ein paar Ausnahmen.
Ja, denke ich auch nicht, aber ich glaube trotzdem, dass besonders die Armee so stark indoktriniert ist, dass da trotzdem noch sehr viele zu ihm stehen würden.
Ja, man sieht, dass die, gerade weil sie so stark indoktriniert sind, dass sie sich jetzt an Suche gebunden haben, weil er nun mal jetzt der Feuerlord ist.
Also, das ist ja was ganz anderes. Zuko ist Feuerlord geworden.
Ja.
Und der war eigentlich eine Scham und eine Schande für die Feuernation.
Genauso wie Iroh.
Genauso wie Iroh.
Ah, dabei ist Iroh einfach der Stärkste.
Ja, aber glaubst du wirklich, dass so viele jemanden, den sie vorher als Schande der Feuernation angesehen haben, auf einmal so von heute auf morgen als neuen Herrscher ansehen? Ich glaube, das braucht Zeit. Ich glaube, die Zeit könnte der Feuerlord ausnutzen, um eine neue Rebellion zu starten.
Hatte er aber nicht, wie wir gesehen haben. Also wenn wir jetzt auf Korra gucken.
Ja, das stimmt, hat er nicht.
Ich denke, Zuko ist bei sehr vielen sehr gut angekommen einfach.
Ich glaube auch. Aber
klar, gab es wahrscheinlich diesen ganz engen Kreis, der es jetzt nicht sofort akzeptiert hat. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Storys gibt innerhalb der Story, bezüglich irgendwelchen Gruppierungen, die sich dann gegen Suche gestellt haben oder nicht. So. Da wüsste ich jetzt auch nicht von. Aber wäre denkbar eigentlich, ne?
Wäre eigentlich echt denkbar.
Aber Suko ist...
Besonders, weil Suko ja danach, also das erfahren wir nicht in der Serie, aber das erfährt man tatsächlich in Korra, dass er eine sehr starke Antikriegpolitik gemacht hat.
Ja. Vernünftig.
Ja.
Das war auch das Einzige, was er in der Position hätte machen können.
Ja, genau. Erstmal in sich selbst gehen und versuchen, die Feuernation wieder ordentlich aufzubauen, neu zu etablieren, die Schulen ändern und so weiter.
Er hat dann ja auch wirklich das gemacht, wovor man eigentlich gesagt hat, dass der Krieg es machen würde. Er hat die Größe der Feuernation geteilt, indem er das Wissen einfach freigegeben hat für alle.
Ja.
Und ich glaube, das war auch ein ganz großer Knackpunkt, der zu diesem technischen Fortschritt geführt hat, den wir jetzt in Korra gesehen haben, der natürlich immer noch total überzogen ist.
Ja, klar.
Also, finde ich.
Finde ich auch.
Finden viele. Aber es gibt auch genug Leute, die sagen so, oh nee, die Feuernation war schon industrialisiert, dies, das. Aber trotzdem
ist... Erklärt das nicht, warum man Elektrozüge in der Erdnation über den ganzen Kontinent verteilt hat.
Ja, also...
selbst bei so einem kleinen Pissdorf, also wirklich ganz klein, fährt ein Zug lang.
Ja.
Das sieht man in der Serie. Das ist unlogisch.
Ja. So. Also ich habe Korra ja nie gesehen.
Nee, ich weiß. Freu dich.
4 Staffeln, ne?
Ja.
Nach der ersten Staffel hatten Nickelodeon und Korra abgesetzt, ne?
Ja.
Und dann wurden die 3 Staffeln irgendwie anders finanziert. Von irgendwelchen anderen Leuten.
Ja, und dann haben sie Korra und Asami lesbisch gemacht. So.
Damit waren sie auch wahrscheinlich das erste homosexuelle Paar in einer Kinderserie. Meilenstein. Aber dadurch, du meinst ja immer, dass die das am Ende nicht so klar gemacht
haben? Das war sehr undeutlich.
Okay.
Die mussten das danach nochmal bestätigen.
In so einem Interview-Ding oder was?
Ja.
Auf so einer Comic-Con oder so?
Nee, das war ein Q&A auf Tumblr, haben die irgendwie einen großen Text zugeschrieben.
Okay. Verstehe. Ja. Aber, ja gut, hätte man deutlicher darstellen können.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wann kam die Staffel raus, weißt du das?
In welchem Jahr? Oh Gott, nee, weiß ich leider nicht.
Na, wahrscheinlich so um 2012 rum oder so.
Mhm.
Würde ich jetzt schätzen. Ich weiß es ja auch nicht. Also, ja. Für mich ist so ein Farbfernseher 70 Jahre nach Dampfmaschinen einfach unrealistisch.
Mhm.
Ich meine, nein, einfach nur nein.
So, hast du eigentlich eine Lieblingsfolge?
Lieblingsfolge?
Mhm.
Stimmt, da sind wir ja auch voll abgeschweift, ne?
Ja.
Ah, wir sind so am Abschweifen in dieser Folge vom Podcast. In unserer ersten. Eine Lieblingsfolge, eine wirklich Lieblingsfolge. Ich hatte nur gesagt, dass ich die Folge mit Jet nicht mag, ne?
Mhm.
Wobei ich hier auch unterscheiden möchte, einfach, dass Jet in seinem ersten Auftritt fand ich kacke. Jet ja, in Bassem ja. See war okay.
Und dann wurde er Gehirn gewaschen.
Ja, und ist gestorben.
Das ist sehr unklar.
Ich glaube, wenn er nicht gestorben wäre, hätten wir ihn spätestens bei der Rebellion gesehen. Also bei der Invasion.
Na, da komme ich gleich drauf. Willst du noch was sagen zu der Folge?
Naja, zu deiner Lieblingsfolge? Meine Lieblingsfolge? Überlege. Oh ja, es muss die Folge sein. Die habe ich gestern erst nochmal geguckt oder vorgestern, weil ich sie einfach so gut fand. Das ist Aang und Zuko bei den Drachenkriegern.
Super coole Folge, ja.
Lieb ich.
Finde ich auch richtig cool, wie Zuko auch erst, man merkt, er hat keine Wut mehr und deshalb kann er kaum noch Feuer bändigen. Und dann lernt er den wahren Weg des Feuerbändigens quasi.
Ja.
Wie er früher praktiziert wurde.
Back to Roots.
Ja.
Ja.
So, zu meiner Lieblingsfolge.
Mhm.
Und das hat viele Gründe, warum es meine Lieblingsfolge ist.
Ja.
Das ist das mit dem, wie hieß die denn? Das mit dem Theater.
Ah, ja, ja.
Die finde ich so gut. Die Show macht sich einfach über sich selbst lustig.
Ja.
Erstens. Zweitens. Eindeutige Feuer-Nation-Propaganda.
Mhm.
Super gut implementiert. Dann noch eine sehr wichtige Sache bei dieser Folge ist, dass bei jedem Charakter ist eine Sache super stark hervorgehoben, den sie tatsächlich als Charakter-Trait haben. Und jeder wird wirklich insecure darüber, außer vielleicht Toph und Sokka, die sich eh nicht so ernst nehmen. Aber wenn man sich selbst ein bisschen ernster nimmt, dann findet das jeder richtig kacke, was da mit denen gemacht wird.
Toph feiert sich auch so sehr dafür, dass sie das so mit so einem starken Mann besetzt haben und so, ne?
Werde ich von einem großen, starken Mann gespielt? Ja, Toph ist kacke, ne? Nein, ich finde das super.
Ja, safe.
Aber jetzt nochmal zu Jet. Da fällt dieser Stein auf Jet. Ups, alles gut. Und dann fragt Zuko, ist Jet jetzt gestorben? Das war nie so klar. Und da macht die Show sich auch nochmal drüber lustig, dass es halt nicht klar war, ob er gestorben ist.
Ja. Ist echt nicht klar, aber die letzten Worte waren ja, es sieht nicht gut aus.
Nee, genau.
Ja.
Hast du noch was?
Lass uns über Blitze reden.
Blitzwending, ja.
Ich denke, es ist eine Technik, die in der Original-Avatar-Serie nur, also das Wissen, wie man blitzbändigt, nur innerhalb der Königsfamilie weitergegeben wird.
Ich denke, man braucht dazu noch eine gewisse Affinität, weil Zuko ja versucht, Blitze zu schießen, aber es nicht schafft.
Ja, das stimmt. Aber er hat das Wissen dafür. Und
er hat das Wissen dafür, aber warum schafft er es denn nicht?
Weil er zu dem Zeitpunkt noch nicht diese innere...
Er kann danach auch keine Blitze schießen.
Kann er es nicht oder wird es noch nie gezeigt?
Ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, in Korra wurde geklärt, dass er das immer noch nicht kann.
Aber er ist trotzdem mächtig genug, glaube ich, mittlerweile.
Er ist mächtig genug, das habe ich nie bezweifelt. Aber ich glaube, man braucht irgendeine gewisse, auf jeden Fall in der Originalserie, irgendeine gewisse Affinität zum Feuerbändigen, die halt manche Leute haben, manche nicht. Und dieses Wissen wird dann halt in der Königsfamilie weitergegeben.
Sonst hätten wir wahrscheinlich Zhong Zhong mal einen Witz.
Zhong Zhong auf jeden Fall.
Zhao vielleicht.
Ah, da wäre ich mir unsicher. ich meine, Zuko hat, als er noch nicht so ein
hast recht.
Superstarker war, ihn auch schon in Agni Kai besiegt.
Ja, hast recht.
Und Zuko ist noch ein Boy.
Ja, wir sehen halt nicht so viele Feuerbändiger, die wirklich dieses Level erreichen könnten.
Wir sehen im Allgemeinen nicht so viele Feuerbändiger Charaktere.
Ja.
Wenn man mal überlegt, die meisten Feuerbändiger sind entweder sehr hohe Feuerbändiger oder gesichtslose Masten.
Ja. Was ich krass finde, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, es kommt eine Sonnenfinsternis und die Hohlleute wissen, scheiße, wir können nicht feuerbändigen.
Ja.
Warum hat man das nicht an seine Truppen weitergegeben?
Das ist eine gute Frage. Stimmt.
Müsste das nicht irgendwie Allgemeinwissen sein? Lernt man das nicht irgendwie in der Grundausbildung oder so?
So eine Sonnenfinsternis, ich glaube, hast Mondfinsternis gesagt?
Ich habe Sonnenfinsternis gesagt.
Okay, so eine Sonnenfinsternis kommt ja recht selten.
Ja, sollte das nicht trotzdem irgendwie mal kurz gesagt werden, von wegen so, oh, übrigens, wenn eine Sonnenfinsternis ist, nichts feuerbändigen?
Du musst ja überlegen, die hatten ja damals, wer weiß, wer hat die letzte Sonnenfinsternis denn miterlebt? Wahrscheinlich hat da niemand die Sonnenfinsternis miterlebt. Das wurde nur geschichtlich aufgeschrieben, wo viel von verbrannt wurde.
Ja, von denen. Aus der Feuernation.
Genau.
Heißt ja trotzdem, dass das Wissen in der Feuernation existiert.
Es existiert, aber wenn alle 200-300 Jahre mal eine Sonnenfinsternis kommt, ich glaube nicht, dass die das wirklich so priorisieren.
Okay, aber selbst wenn...
Ja, ich gebe dir recht.
Man weiß, eine Invasion passiert, weil die haben herausgefunden, dass wir da nicht bändigen können.
Ja.
Sollte man vielleicht seine Leute vorbereiten, ihnen extra Waffen geben und so.
Ja, genau.
Ist nicht passiert. Frage ich mich jetzt, ob man sie absichtlich hat ins Messer laufen lassen? Nee, weil er gibt doch Sinn. Er gibt total Sinn, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Sie wollten den Anschein erwecken, als wenn sie nicht wussten, dass sie kommen würden.
Stimmt, deshalb war Azula auf dem Thron. Die wussten das nämlich und der König ist geflohen.
Ja. Ich habe gerade meinen Punkt selbst irgendwie...
Ja,
ja.
Stimmt.
Ja.
War eine Sache, die ich mich gefragt habe, wird das in der Show geklärt? Zuko hat am Anfang ein kleines Team aus ein paar Feuerbändigern, Iroh und er. Wo geht das Team hin? Wohin verschwindet das? Wird das geklärt?
Die wurden noch von Zhao abgezogen.
Stimmt, die wurden von Zhao genommen.
Und dann, danach kam ja, es wäre wahrscheinlich zu einem Wiedersehen gekommen, wenn nicht die ganze Schuld fürs Scheitern der Nordpol, Belagerung, Mission, wie man es jetzt auch nennen möchte, Iroh zugefallen, werden sie jetzt nicht
die Verräter gewesen sind. Ich würde Invasion
nennen. Invasion, ja, klar.
Ja.
Hätte man jetzt nicht Iroh für alles geblamed, ihm zum Verräter erklärt und so, wären die wahrscheinlich wieder zusammenkommen, aber weil sie nun mal jetzt flüchten mussten, gab's da nie ein Wiedersehen. Aber weißt du, mit wem es ein Wiedersehen gab? Mit der Kopfgeldjägerin, mit diesem...
Stimmt, die Kopfgeldjägerin, ja.
Mit diesem Tier, was so gut riechen konnte. Mhm. Und dann feststellt, dass Aang nicht mehr auf dieser Welt ist. Als er auf der Löwen-Schildkröte
ist. Ja. Die Kampfszene mit ihr, auch richtig kreativ gemacht. Mit diesem, dass sie die ganzen Duftscheiß da überall verteilt haben, damit das Tier verwirrt ist. Mhm. Auch richtig kreative, gute Kampfszene.
Und sich das dann das Tier dann so mit seiner Zunge, die alle betäuben kann, um sich schlägt.
Ja.
Zuko erwischt, die Kopfgeldjägerin erwischt.
Ja.
Iroh nicht erwischt, aber sich trotzdem zu der Kopfgeldjägerin legt. Comedy Gold an der Stelle auch nochmal. Ja. 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 Safe.
Wie gesagt, jede Kampfszene, finde ich, ist einzigartig und gut in dieser Serie.
Mhm.
Die Dreifach-Kampfszene von Zuko, Azula und Aang. Wo sie in diesem kleinen, nicht mal Dorf, da sind keine anderen Leute, aber wo die auch auf dem Dach kämpfen und wo Aang komplett übermüdet ist.
Ja, ich weiß, welche Szene du meinst.
Mhm. Ich finde das...
Da, wo er eine falsche Pferde gelegt hat und darauf wartet, dass Azula in den Hohen kommt.
Ja, ja, ich fand das auch so cool. Ich glaube, ich habe noch nie so ein 1 gegen 1 gegen 1 gesehen. So ein richtig krasses.
Mhm.
Wo halt alle miteinander quasi befeindet sind.
Mhm. Ja. Es ist wirklich... Es gibt sehr viel Platz in dem Ganzen, ne?
Ja. Ich find's auch krass, wie jeder Side-Character da irgendwie richtig gut charakterisiert ist.
Mhm.
Und eine richtig gute, also viele eine richtig, richtig gute Backstory haben. Und zum Beispiel nehmen wir mal eins meiner Lieblingsbeispiele, Ty Lee. Wie sie, das erfährt man an der Lagerfeuerszene.
Was auf der Ascheninsel.
Ja, auf der
Ascheninsel. Wo sie Urlaub machen.
Ja. Ja. Erfährt man an der Lagerfeuerszene, wie ihre Backstory eben ist und dass sie, dass es ihr eigentlich, ah ja, dass es ihr richtig kacke ging, so als irgendwie, wie viel der Zwilling?
Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube 6. oder 7.
Ja,
oder
auf so. Jeden Fall, richtig viel auf jeden Fall.
Und dass die alle so richtig konform gegangen sind und normales Leben hatten, ne? Hm. Und als Azula sie dann Circus Freak genannt hat und sie diesen Ausbruch hatte, das war für mich richtig emotional. Und das fand ich so eine gute Szene.
Ja, Mai hatte da ja auch irgendwie keine einfache Kindheit in dem Sinne, sie musste immer irgendwie die Klappe halten, damit ihr Vater Politik machen kann.
Ja. Und jetzt, konnte nie irgendwas mit Freunden machen oder sonst was.
Ja. Ich glaube, für sie ist auch ganz wichtig, einfach, dass sie diese Beziehung zu Zuko hat, einfach.
Mhm.
Deshalb tat sie wahrscheinlich auch sehr weh, als er dann gegangen ist.
Ja. Muss ja auch mal überlegen, wieso Ty Lee war eine von sieben und wollte deshalb besonders sein. Und ich glaube, Mai wollte besonders sein, aber es wurde nicht zugelassen.
Mhm.
Deshalb musste sie das immer unterdrücken.
Mhm. Das ist zu ihrer kalten Art geführt einfach.
Ja.
Und Azula einfach die fehlende Liebe ihrer Mutter. Mhm. Und Zuko halt
das Konzept. Ja, aber rein. Das scheint Azula nicht so viel zu stören.
Ja. True.
Und Zuko, da merkt Zuko auch wieder so richtig, ich bin hier falsch.
Ja.
Ich gehöre zum Avatar. Also das denkt er vielleicht noch nicht.
Ja.
Aber er merkt es,
dass
irgendwas falsch ist.
Ja, er merkt, dass er nicht so zufrieden ist, wie er es eigentlich sich immer vorgestellt hat, was ja öfters so ist.
Ja.
Also, ich glaube, ich kenne alle die Situationen, bei der wir denken so, oh Mann, wenn wir das haben, sind wir so zufrieden, dann kriegen wir es irgendwie hin. Und dann sind wir doch irgendwie nicht so zufrieden. Also wir sind wahrscheinlich zufrieden in der Situation, aber nicht so zufrieden, wie wir uns das vorgestellt hatten. Das können wir jetzt natürlich nicht auf Zuko anwenden, weil er gar nicht zufrieden ist einfach.
Ja.
Aber ich glaube, das Gefühl kennt man einfach.
Mhm. Weißt du, was ich auch noch richtig cool fand?
Mhm.
Du weißt ja, wie jeder Avatar so eine, also es wird ja oft gezeigt, wie jeder so eine Szene hat, wo er gezeigt, dass er alle Elemente gemeistert hat und dann halt in eine verschiedene Richtung immer das eine Element macht.
Mhm.
In die eine Richtung Wasser, in die eine Feuer, in die andere Luft und in die andere Erde.
Ja.
Und ich glaube, Aangs Dings davon war der Endkampf, wo er diesen Kreis um sich gebildet hat und ich weiß noch, wie cool ich das als Kind fand.
Das war auch das Erste, was mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, als du das meintest. Das war auf jeden Fall seine Szene. Das Ding ist ja auch, dass der Avatar einfach durch die Kombination der vier Elemente so mächtig wird.
Ja.
Wobei ich, wenn wir jetzt über Power Level reden, Aang ist nach einem Jahr kein mächtiger Avatar.
Natürlich nicht.
Na, auf jeden Fall nicht.
Er ist kein mächtiger Avatar. Natürlich, er hätte den Feuerlord auch nicht besiegt, hätte er den Avatar State nicht gehabt.
Ja.
Und ich glaube auch, dass es halt auch zu viel ist. Erstens ist er komplett unter Stress, weil er weiß, er muss das erlernen. Zweitens, es ist ein Jahr, andere brauchen um die 10.
Roku hat 12 bekommen, hat 12 gebraucht, bevor er in die Feuernation zurückgekehrt ist.
Und Roku kann Magma bändigen.
Junge, wenn wir jetzt über Roku reden, dann wirklich, warum? Warum ist er nicht einfach mit allen anderen geflohen so? Was ist da jetzt noch zu holen gewesen? Was hat er sich davon erhofft, den Vulkan zu bekämpfen? Ich verstehe es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht einfach nur für den Plot war.
Das war wahrscheinlich nur für den Plot.
Und dann hat Susi ihn im Stich gelassen, nachdem er die 15 Gase eingeatmet hat. Ist das so wissenschaftlich? Sei mal ehrlich.
Vulkangase?
Was soll denn das für ein Gas gewesen sein? Schwefel oder was?
Vermutlich so eine Art Schwefeloxid.
Ja.
Also ist auf jeden Fall giftig.
Ja, gut. Ja. Das hat aber die falsche Farbe. Ja. Ja, ist gut. Ja. Hey Leute, die Schwefel abbauen, tragen natürlich auch immer Atemschutzmasken und so, ne?
Kommt drauf an, was von dem Land, aber generell sollten sie das ja.
Ja. Ja.
Ja.
Aber die Szene, wo Roku nach zurückkommt, erstmal alles gut ist, er so ein bisschen auf seinen Drachen rumfliegt, alles Gucci, auf einmal sieht er so Feier Nation hat Kolonien im Erdkönigreich und er dann zu sehen so krass dominiert einfach.
Ja.
Ich meine, er hat einmal zack Erdbändigen gemacht und weg war er, ja, so, ja, ne?
Zu sehen hat echt über, also das ist denn so die wahre Stärke des Avatars.
Ja. Er hat einfach übel seine Macht demonstriert.
Ja.
Und Susan hat sich auch nicht getraut, irgendwas zu machen danach.
Nee, klar. Es ist einfach die wahre Stärke des Avatars.
Ja.
Und das hat man da gesehen.
Ich liebe Roku.
Ja.
Also, ich find's auch so krass, wie sie Roku einfach zurückgebracht haben, wegen Suche, dass er sein anderer Urgroßvater ist und so. Ja. Und dass er diesen Konflikt quasi vererbt bekommen hat und sowas.
Ja, genau.
Aber ich find's krass, wie Suku einfach sein inneres Gleichgewicht gefunden hat. Das ist ja auch quasi das ausschlaggebende Element dafür, dass er den Blitz von seinem Vater umleiten kann und so.
Auf jeden Fall.
Wo wir gerade über Blitze umleiten reden. Eine Chance hätte er angehabt, um den Feuerlord zu besiegen, als er den Blitz bekommen hat und ihn dann nicht auf zurück
genau,
zu
genau, Dienst geschossen hat, er wollte ihn nicht
sondern halten. Ihn abgeleitet hat.
Ja, er hat so überlegt und dann ist er in die andere Richtung gegangen. Ja. Wie wir gestiken, als könnten die das sehen.
Ja. Ja.
Was halt, er wollte ihn halt nicht töten, geht halt gegen seine Moral.
Ja.
Und dass er das selbst im Avatar-Modus kontrollieren kann.
Da war er ja noch nicht im Avatar-Modus, als er ihn bisher umgeleitet hat.
Er hat aber im Avatar-Modus festgehalten und so weiter. Er hätte ihn sofort töten können.
Ja, er wollte es aber nicht so beenden. Hat er ja so gesagt.
Ja, aber dass er das im Avatar-Modus kontrollieren kann.
Ja, ich glaube...
Ein Modus, ja...
Er hat jetzt ja quasi, nachdem sein Chakra entblockiert wurde durch den Stein.
Ja, das stimmt schon. Aber.
Hat er ja die komplette Kontrolle über den Avatar-Modus erlangt. Oder siehst du das anders?
Ich stimme dir zu, aber trotzdem ist es trotzdem ein schwerer Moment für den Avatar. Und ein Moment, den man trotzdem viel schwerer kontrollieren kann.
Ich finde das so krass, dass du im Avatar-Modus am mächtigsten bist, aber auch letztlich am verwundbarsten.
Ja.
Dass wenn du im Avatar-Modus stirbst, der Zyklus einfach abbricht.
Der zu Ende ist, genau.
Ja.
Das heißt, du weißt, dass wenn du im Avatar-Modus einmal einen Fehler machst, dann hast du die Welt einfach gedoomt.
Deshalb wird der Avatar-Modus ja auch nur im Notfall benutzt.
Ja.
Wenn man benutzt Korra irgendwann benutzt den bewusst den Avatar-Zustand?
Korra kann den Avatar-Zustand irgendwie nach der ersten Staffel komplett frei einsetzen. Und deshalb ist er bei Korra einfach tausendmal schwächer als bei Aang.
Ja gut.
Denn, also bei, du musst überlegen, bei Aang war das so, dass er alle 100 Leute um sich rum hätte töten können.
Ja.
Bei Korra ist das so, dass sie einen verstärkten Windstoß hat. Dass sie, also sie hat mit einer Bändigerin gekämpft, ne?
Ja.
Eine Metallbändigerin, also einer sehr starken zugegeben, aber normale Bändigerin. Eins gegen eins. Dann wurde sie die ganze Zeit verprügelt. Das war so ein neumodischerer Boxing-Style vom Bändigen.
Weil dieses MMA oder was?
Ja, eher so. Also es wirkte eher so wie so ein schnelles Boxen, weißt
okay.
du? So schnelle Hiebe und so.
Ja.
Mit Metall. Und Korra wurde komplett fertig gemacht. Hat sie einmal den Avatar-Zustand benutzt, um Luftstoß zu machen. Hat sie umgenockt. Und dann ist sie wieder aufgestanden und hat Korra dann besiegt. Also,
weil Korras er die Metallbändigerin hat, Korra besiegt.
Ja. Korras Avatar-Zustand ist useless.
Ja. Was ich an Korra auch komisch fand, ist ja, alle Avatare vor ihr, außer vielleicht der erste, wussten erst, dass sie der Avatar sind mit 16. Okay, Aang mit 12, weil musste sie ein bisschen vorziehen.
Ja, ja, ja.
Und Korra hat von sich aus angefangen, die Elemente zu bändigen und gesagt, dass sie der Avatar ist.
Sie ist eine Mary Sue.
Es ist
sie bekommt alles so geschenkt.
Ihr wird ja auch irgendwie in der Serie das Bending genommen und da kommt Aang an und meint so...
Und dann kann sie das allen wiedergeben.
Ja.
Aber das Komische da dran ist, in der Serie wird erklärt, dass das durch Blutbending gemacht wird. Also ein...
Das Chi blockieren, ne? Oder?
Ja, genau. Du, aber du kannst das dann permanent blockieren mit Blutbending. Also nicht permanent, so dass ist, also es ist wieder rückgängig machbar, aber nur wahrscheinlich durch einen sehr starken Blutbändiger.
Ja.
Aber du kannst es halt damit blockieren. Und dann kommt ein Geist und macht das wieder weg, was halt überhaupt keinen Sinn ergibt, weil ein physischer Block nicht vom Geist wegmachbar sein sollte.
Mhm.
Und ja, das finde ich einfach, also es ist einfach unlogisch.
Mhm. So.
Und warte, noch eine Sache, was auch unlogisch ist, ist, dass Korra, nachdem er alle Elemente von ihr blockiert hat, auf einmal Luft bändigen kann.
Konnte sie es vorher nicht, oder was?
Nee, sie hat die ganze Zeit damit gestruggelt, dann hat er alle Elemente von ihr blockiert und auf einmal konnte sie es. In so einem struggelnden Moment.
Okay.
Ja. Ganz komisch.
Wo wir... Okay, lass uns noch mal ganz kurz über Korra reden.
Ja.
Die besten Momente in Korra, Zuko und der Drache.
War ein guter Moment, ja. War einfach so ein herzenserwärmender Moment, dass er jetzt mit dem Drachen rumreist.
Ja. Und die Szene habe ich mir auch letztens angeschaut, das fand ich cool. Mhm. Cool an Korra wahrscheinlich noch, dass Aang quasi mit Katara Kinder bekommen hat, die Luftnomaden wieder neu aufbaut und so. Und einfach, dass sie wieder Himmelsbison gibt. Das gab's immer, nur die Feuernation hatte sie ja irgendwie was.
Geheim, so? Die hatten irgendwie eine geheime Brutstätte dafür oder so. Okay. Das waren so Tempelwächterinnen.
Hm. Okay. Und ja, was noch?
Was ich sehr cool fand, ist, wie ist das? Ich fand im Allgemeinen, also so eine kleine Sache, was ich noch eine ganz kleine Sache, die ich nicht cool fand, dass Korra einfach überhaupt nicht den Journey hatte, zum Avatar mal zu werden.
Mhm.
Dass sie rumgereist ist in die verschiedenen Nationen und so weiter, sondern alles nur technisch auf dem Feld beigebekommen hat, anstatt wie zum Beispiel Roku den Berg hochzusteigen mit Erdbending und so weiter und solche Erfahrungen überhaupt nicht gemacht hat. Ich finde, man hätte das viel cooler machen können, wenn sie dann erwachsen gewesen wäre und dann als Erwachsene Probleme lösen muss.
Mhm.
So, das fände ich viel cooler. Und ich glaube, das hätte die Serie richtig gut gemacht.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das haben sie wirklich verbaut, indem sie halt dieses moderne Setting benutzt haben.
Mhm.
Ich glaube, dadurch haben sie sich das wirklich versaut.
Also es wirkte so, als hätte man auf alle Sachen in Avatar einfach so ein America aufgeschrieben und das gehört jetzt... Avatar is now property of America. Es hatte einfach so ein Amerika-Feeling. Das war lächerlich.
Ja. Also, was man jetzt noch... Eine Sache, die ich mich immer frage, ne?
Hm?
Ist Roku gealtert im Vergleich zu den letzten zum letzten Luftbändiger hin zu Korra? Er sieht älter aus als vorher.
Er sieht echt ein bisschen älter aus, ne?
Ja.
Aang ist ja auch erwachsen. Ich frag mich auch, was das Alter ist, was da dargestellt wird.
Ich glaube, also das hatten wir ja schon drüber geredet. Ich glaube, Aang müsste um die 70 geworden sein.
Nee, was, ja, aber Aang sieht jünger aus als 70 in der Projektion von Korra.
Ja.
Weil, ich möchte wissen, wann das Alter ist, was als, wenn man mit den anderen Avataren ist, dargestellt
wird. Achso, das ist wahrscheinlich das Todesalter.
Ich glaube nicht, weil Aang sieht deutlich jünger aus als ungefähr 70.
Vielleicht hat er die Super-Duper-Gene.
Trotzdem, dann sind ja viele noch recht jung gestorben. Und ich glaube, das ist eher, wann sie am stärksten waren in ihrer, also wann sie in ihrer Prime waren.
Meinst du wirklich, dass Roku als alter Mann in seiner Prime war?
Alter Mann, der war 60.
Der war locker über 60.
Nein, der war nicht viel
über. Guck mal, wie grauer geworden ist.
Ja, graue Haare. Mein Vater kriegt auch schon graue Haare und er ist 52.
Er war locker älter als 60. Er hat 12 Jahre allein die Elemente beherrscht. Es wird locker gesagt, wie viele Jahre zwischen der Konfrontation und seinem Tod liegen. Ich weiß es nur gerade im Kopf nicht.
Aber dann musst du ja auch mal überlegen, diese Luftbändigerin, die man auch mal sieht, die muss dann ja in den 30ern oder so gestorben sein.
Ja.
Und viele Avatare müssten dann recht jung gestorben sein, weil man viele halt relativ jung da sieht. Oder halt so Mitte 40 oder so.
Ja, also vielleicht waren sie da wirklich... Ruru macht das Ganze irgendwie echt kaputt. Das
weißt du, bei jedem wird es so passen, wenn es in dem Prime ist, außer bei Roku.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das mit der Prime klingt logischer.
Das klingt schon
logisch. Aber wäre schon cool, wenn Aang mit 70 immer auch so aussehen würde. Ja. Mit den super duper gehen.
Das stimmt, das wäre lustig.
Aber weißt du, das ist für mich auch eine sehr emotionale Szene war in der Serie.
Na, sag.
Und zwar, wo letzte Folge, relativ am Ende, wo sich Zuko und Aang umarmen. Das war super. Also, was vor einem Jahr noch richtig die Todfeinde, was mehr von Zuko ausging als von Aang,
aber ja.
Trotzdem vor einem Jahr, so eine Entwicklung, wo sie vor einem Jahr standen und wo sie jetzt stehen.
Ja, genau.
Das ist halt krass.
Oder welche Szene ich auch cool finde, als Aang da bei Zuko mit Zuko in dieser Eishöhle sitzt und ja. Aang versucht normal mit ihm zu reden und Zuko da voll Aggression von bekommt und sofort zum Feuerball auf ihn schießt.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Zuko hat ihn zu dieser Eishöhle geschleppt.
Ja.
Und Aang hat dann versucht normal mit ihm zu reden.
Nachdem er wieder aus der Geisterwelt zurückgekommen ist.
Ja.
Wo wir gerade über Geisterwelt reden. Ich finde das mega, dass Iroh einfach in der Geisterwelt weiterlebt.
Ich finde es auch richtig cool. Ich finde nur nicht cool, wie die Geisterwelt dargestellt wird.
Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch. Ich hatte da auch nur Ausschnitte gesehen von.
Ja, ich finde trotzdem cool. Also es ist eine coole Idee, weil Iroh ein sehr spiritueller Mensch war.
Ja, er konnte ja auch Aang und Goku auf den Drachen sehen. In der.
Und er konnte ja auch in die Geisterwelt, wie man schon gehört hat.
Ich wünsche, da hätten wir mehr Infos zu bekommen. Das wäre echt cool gewesen, wenn wir da mehr Infos zu bekommen hätten. Okay, wenn wir jetzt gerade über Geister reden, lass uns noch eine Sache klären. Und zwar, was ist mit Zukos Mutter passiert?
Ja, das ist eine gute Frage, Janik. Sie hat ja durch diesen Gesichtsesser...
Weil lass uns ein bisschen weiter vorne ansetzen nochmal. Also.
Wie fangen wir an?
Feuerlord Azulon hat...
Ja. Okay,
Ozai zur Strafe aufgelegt, seinen ersten Sohn zu töten, seinen Erstgeborenen zu töten.
Ja.
Weil Ozai vorgeschlagen hatte, statt Iroh auf den Thron zu gehen, nach Azumans Tod.
Ja.
Und damit hat Azula ja Zuko auch irgendwie ein bisschen aufgezogen, so dies, das. Ja. Und dann hat das ja seine Mutter Ursa mitbekommen. Und die hat dann, um das zu verhindern, weil sie wusste, dass Ozai auf den Thron scharf ist, ihm vorgeschlagen, so, ey, ich weiß, wie wir ein Gift herstellen können, was irgendwie nicht nachgewiesen werden kann und so.
Ja.
Und dann lass uns so Azulon beseitigen, du lässt Zuko in Ruhe und besteigst einfach den Thron.
Ja.
Und dafür wird sie halt dann verbannt, kehrt in ihr Dorf zurück, wo sie vorher gelebt hat, bevor sie mit Ozai verheiratet wurde. War das freiwillig oder war es so ein Zwangsding?
Ich weiß auch nicht, wie die zusammenkam. Ich glaube, es war schon relativ freiwillig.
Ja, okay. Auf jeden Fall ist sie dahin zurückgekehrt, hat sich mit ihrer alten Kindheitsliebe irgendwie wieder vereint. Und dann sind sie auf den Geist getroffen und von da an kannst du weiter erzählen.
Der Geist, der Gesichtsstehler, den man in der Serie tatsächlich auch schon mal sieht, wo Aang da hinkommt.
Echt? War es der Geist?
Das war der.
Okay, wusste ich nicht. Ich dachte, es wäre ein anderer gewesen.
Das war der Gesichtsstehler, doch.
Ja, okay.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Und,
War es nicht die Mutter der Gesichter? Ist das nicht... Ich will sicher, dass ich es gerade noch gelesen habe bei meiner Recherche dazu.
Ich glaube, es war dieser Gesichtsstehler.
Auf jeden Fall ein Geist mit ähnlichen Gesichtern. Warte, wenn es der Gesichtsstehler wäre, würde es ja gar keinen Sinn ergeben, dass er Zukos Mutter ein neues Gesicht gegeben hat.
Wieso?
Wir haben gesehen, wenn der Gesichtsstehler jemanden das Gesicht nimmt, dass dann er einfach das blank weg ist.
Aber das war in der Geisterwelt.
Okay, mach weiter.
Nee, jetzt mach du weiter, jetzt bin ich vielleicht.
Nein, mach weiter, komm. Nee. Mach jetzt weiter. Was soll denn das hier? Nein, okay. Wenn du nicht weitermachen willst, dann mache ich das halt. Auf jeden Fall. Kriegt sie dann eine neue Identität, neues Aussehen, verliert ihre Erinnerung. Suche und so gehen auf die Suche nach ihr, mit Azula tatsächlich. Und jetzt erzähl bitte weiter. Es tut mir leid.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau, wie es weiterging. Also ich weiß, dass sie die finden, sie sich an nichts erinnert.
Und Azula wirft ihr quasi zu, also wirft ihr quasi vor, dass sie sie nicht genug geliebt hat.
Stimmt,
und sie meinte so, ja, wenn ich wirklich deine Mutter bin, dann tut's mir leid, dass ich dich nicht genug geliebt hat und so. Und dann treffen sie ja...
Die halten Azula auch die ganze Zeit in den Käfig, ne?
Machen sie das? Ich weiß nicht.
Ich weiß auf jeden Fall, dass sie den Käfig irgendwie noch dahin geschoben haben. Ich weiß nicht, ob sie den bei der Mutter freilassen. Ich meine, sie kann noch bändigen und sie ist noch eine sehr starke Gefahr.
Ja. Und Zuko und Azula kämpfen ja auch und Zuko gewinnt diesmal.
Ja. Nicht nur diesmal. Ich würde sagen, er hat den Kampf gewonnen. Das war quasi eine verzweifelte Aktion von Azula.
Ja, stimmt.
Das war so ein letzter Strohhalm.
Ja, stimmt.
Den sie gezogen hat. Also ich würde sagen, dass der zweite Kampf, den Zuko gegen Azula gewinnt.
Ich verstehe auch nicht, was Katara da überhaupt gemacht hat. Das war auch nur für den Plot.
Nee, Katara hat Zuko nicht nur seelisch unterstützt, sondern am Ende ja auch kämpferisch. Und falls was schief geht, hat sie ihn halt gerettet.
Sie hätte ihn nicht kämpferisch unterstützt, wenn er nicht ausgeschaltet worden wäre.
Ja, genau. Und für den Notfall war sie da.
Ja, warum hätte sie nicht einfach ein bisschen in der Luft chillen können über Appa?
Dann wäre Appa weggesniped worden.
Ja, okay, mit Zahn schon eine krasse Reichweite, ne? Es sind auch mal wieder keine richtigen Blitze, ne? Es sind wieder diese Skiblitze. Ein richtiger Blitz würde direkt in die Erde einschlagen.
Nein.
Meinst du nicht?
Die Blitze gehen ja nur, also bei uns geht Elektrizität ja nur wirklich in die Erde, weil wir ja überall diese Erdverbindung haben, damit das da durchleiten kann.
Ach, ja, ist recht.
Deshalb muss man ja auch immer geerdet sein, wenn man irgendwas mit Elektronik macht. So. Sie kriegt ihre Erinnerung zurück und das ist ein Happy End.
Ja, und sie kommt zurück in die Fallnation und so.
Ja.
Ja, das ist wunderbar.
Genau.
Ja. Wir können da jetzt eigentlich noch Stunden weiter drüber reden.
Wir tatsächlich.
Aber ich glaube, die wichtigsten Dinge haben wir jetzt gesagt. Oder fällt dir noch irgendwas ein?
Mir fällt nichts mehr ein. Also wir könnten über jeden Charakter wahrscheinlich 30 Minuten reden.
Ja. Also Iroh. Eine Sache, die ich tatsächlich noch gerne sagen würde.
ja, mach.
Zu Iroh einfach. Es ist ja, du weißt die Szene, wo sie unten im Basketball in diesem Dai-Li versteckt sind. Und Zuko überlegt, was er mit Appa machen soll.
Ja.
Und Iroh da wirklich der Geduldsfaden reißt und ihn vor die großen Fragen im Leben stellt.
Und ihn tatsächlich anschreit.
Ja.
Und Iroh schreien zu sehen, Iroh wütend zu sehen, das passiert nicht oft.
Ja.
Ich glaube, das passiert zweimal in der Serie.
Wann war denn das zweite Mal?
Das war tatsächlich das erste Mal mit den Fischen.
Stimmt. Wo er Zhao droht von wegen so, egal was du diesem Fisch antust, ich werde es dir tausendfach zurückzahlen. Ja. So, ne? Ja, auch krasses Statement an der Stelle.
Ja.
Und diese großen Fragen so von wegen so, wer bist du, was willst du im Leben so, ne?
Ja, genau. Wer bist du, was willst du im
Leben? Das kannst du auch immer auf dein persönliches Leben beziehen. So, und darauf eine Antwort zu finden.
Das sind Fragen, die man sich stellen muss, und das sind Fragen, die man hoffentlich im Leben beantwortet bekommt.
Ich hab mir die Fragen auch schon gestellt. Und darauf eine Antwort zu finden, schwierig, also wirklich Struggle.
Es ist ein Struggle, natürlich.
Ja, aber darauf eine Antwort zu finden,
gibt einem... Nicht jeder kann dem Avatar helfen.
Ja, aber darauf eine Antwort zu finden, gibt dir auf jeden Fall dieses innere Gleichgewicht, um alles zu schaffen, was du schaffen willst, so.
Ja.
Und dann würde ich sagen, wir beenden das Ganze jetzt hier auch.
Ja, würde ich sagen, wie lange ist die Folge?
Fast 1,5 Stunden.
Perfekt.
Perfekt. Gut, dann...
So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir hatten auf jeden Fall Spaß beim Reden.
Das auf jeden Fall. Und dann jetzt immer monatlich, außer März, weil da keine Zeit. Vielleicht mal öfters, wenn wir gerade mehr Zeit, mehr Bock haben.
Ja.
Und ja, war alles uncut. Ich war auf jeden Fall ziemlich nervös.
Ja, das...
Aber, ja.
War eine schöne Folge.
Lass ein Abo da, lass ein Like da, folgt auf Twitter, @halbwichtig, ich wollte gerade @überdieplanke sagen, ne, weil mein anderer Podcast und so. Ah, da war ich gerade schon verwirrt, aber ja. @halbwichtig.
Niemand mag's, wenn man nach Likes wettet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn nicht, dann disliked. Obwohl ich das Like-System auf YouTube eh kacke findet. Schreibt einfach, was ihr gut fandet, was ihr schlechter fandet, was wir besser machen könnten. Das ist viel besser, als ein Like oder ein Dislike zu geben. Das Like-Dislike-System ist komplett unnötig.
Schreibst Kommentare, sei ehrlich. Schreibst Kommentare auf YouTube?
Selten. Wenn ich wirklich etwas zu sagen habe, dann schreibe ich Kommentare.
Ich habe noch nie auf ernsten Kommentare geschrieben. Ich bin immer dieser stille Zuhörer, der richtig genießt einfach.
Wenn ich Kommentare schreibe, werden sie meistens geherzt.
Irre.
So, tschüss.
Ciao.